treuer und wahrhaftiger Gott, du hast uns dein Wort gegeben. Und was du zusagst, das hältst du gewiss. Darum halten wir uns in dieser Morgenstunde an deine Verheißung, dass die Vollendung deines Reiches kommt. Mit Sehnsucht schauen wir aus nach dem lieben jüngsten Tag, da du in Herrlichkeit erscheinest. Lass uns in dieser Wartezeit nicht müde werden oder verzagt, sondern gib uns die Freudigkeit zum Warten und zum Eilen. Mache du uns dessen ganz gewiss, was wir jetzt schon hoffen dürfen, und treibe alle Zweifel an dem aus, was man noch nicht sehen kann. Wir harren deines Kommens mit Freuden, denn wir kennen den, der in deinem Namen kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten, unseren Herrn Jesus Christus, und wissen, dass er sich zu den Seinigen bekennt. Herr Christus, du hast uns zugesagt, siehe, ich komme bald. Darum bitten wir dich, komm, Herr Jesu, lass bald vollendet sein, was du verheißen hast, dass du abwischen willst alle Tränen von den Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Amen. Wir fahren heute weiter in der Auslegung des 1. Samuel-Buches und kommen zum 17. Kapitel. Die Philister sammelten ihre Heere zum Streit, aber Saul und die Männer Israels kamen zusammen und lagerten sich im Eichgrunde und rüsteten sich zum Streit gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berge jenseits und die Israeliten auf einem Berge diesseits, das ein Tal zwischen ihnen war. Da trat hervor aus den Lagern der Philister ein Riese mit Namen Goliath von Gath, 6 Ellen und eine Handbreit hoch. Und er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Eisen, und hatte eherne Beinharnische an seinen Schenkeln und einen ehernen Schild auf seinen Schultern, und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum, und das Eisen seines Spießes hatte 600 Lot Eisen, und sein Schildträger ging vor ihm her. Und er stand und rief zu dem Heer Israels und sprach zu ihnen: Was seid ihr ausgezogen, euch zu rüsten in einen Streit? Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls Knechte? Erwählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er wider mich zu streiten und schlägt mich? So wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber wider ihn und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein, dass ihr uns dienet. Und der Philister sprach: Ich habe heutigen Tags dem Herrn, dem Heere Israels, Hohn gesprochen. Gebt mir einen und lasst uns miteinander streiten. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörte, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Streit gezogen und hießen mit Namen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab und der andere und Samma, der dritte. Aber der Philister trat herzu, früh morgens und abends, und stellte sich dar 40 Tage. Isai aber sprach zu seinem Sohn David: Nimm für deine Brüder dieses Epha gerösteter Körner und diese 10 Brote und lauf ins Heer zu deinen Brüdern und diese 10 frischen Käse und bringe sie seinem Haupt, dem Hauptmann, und besuche deine Brüder, ob's ihnen wohl gehe, und nimm, was sie dir befehlen. Da machte sich David des Morgens früh auf und ließ die Schafe dem Hüter und trug und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zur Wagenburg. Da ließ David das Gefäß, das er trug, unter die Hüter des Gerätes und lief zu dem Heer und ging hinein und grüßte seine Brüder. Und da er noch mit ihnen redete, siehe, da trat herauf der Riese mit Namen Goliath. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen: Was wird man dem tun, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel wendet? Denn wer ist der Philister, dieser Unbeschnittene, der sein Heer, der das Heer des lebendigen Gottes höhnt? Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn reden mit den Männern und ergrimmte mit Zorn wider David und sprach: Warum bist du herabgekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit, denn du bist herabgekommen, dass du den Streit sehest. David antwortete: Was habe ich denn nun getan? Ist's mir denn nicht befohlen? Und da sie die Worte hörten, die David sagte, verkündigten sie es vor Saul, und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul: Es entfalle keinem Menschen das Herz um des Willen. Dein Knecht soll hingehen und mit dem Philister streiten. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen wider diesen Philister, mit ihm zu streiten, denn du bist ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und es kam ein Löwe und ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, und ich lief ihm nach und schlug ihn, und er rettete es aus dem Maul, und da er sich über mich machte, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul zog David seine Kleider an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete sein Schwert über seine Kleider und fing an zu gehen, denn er hatte es nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann nicht so gehen, denn ich bin's nicht gewohnt, und legte es von sich und nahm seinen Stab in seine Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die er hatte, und in den Sack, und nahm die Schleuder in seine Hand und machte sich zu dem Philister. Da nun der Philister sah und schaute David an, verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit deinem Stecken zu mir kommst? Und fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David, komm zu mir, ich will dein Fleisch geben den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde. Und David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das du gehöhnt hast. Heutiges Tages wird dich der Herr meiner Hand überantworten, auf dass alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und dass alle diese Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft. Denn der Streit ist des Herrn. Und David tat seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, dass der Stein in seine Stirn drang und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. Und da David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat zu dem Philister und nahm sein Schwert und zog's aus, tötete ihn und hieb ihm den Kopf damit ab. Da aber die Philister sahen, dass ihr Stärkster tot war, flohen sie. Das sind Worte aus dem 17. Kapitel. Im ersten Samuelbuch. Der Heilige Geist leite uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, alle Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Das ist in knappster Zusammenfassung nach Davids Aussage der Sinn des Kapitels, das wir jetzt miteinander aufgeschlagen haben. Alle Welt soll erkennen, dass es einen Gott gibt. Damit sind natürlich vor allem jetzt wir angeredet. Wir kennen ja Gott. Wir glauben ja an Gott. Aber wir verraten wohl kaum ein Geheimnis, wenn wir zugeben, dass wir mit unserem Glauben an Gott immer wieder recht Mühe haben. Täglich dreimal stürzt eine Sturmflut von Nachrichten aus aller Welt über uns herein, die wir ja längst nicht mehr innerlich bewältigen können. Und oft fragen wir uns, wie reimt sich jetzt das? Mit dem Glauben an eine Allmacht und Gerechtigkeit Gottes. Oder wir werden persönlich Wege geführt, die wir lieber nicht gingen. Und kommen dann in Anfechtung, ins Fragen und Zweifeln. Zweifeln an einem Gott, der die Liebe sein soll. Geht uns oft wie dem Mann des 73. Psalmes. Ich dachte ihm nach, dass ich es begreifen möchte. Aber es war mir zu schwer. Und schließlich werden wir müde und vermögen nicht mehr zu glauben, dass es überhaupt einen Gott gibt. Vorab wir. Wir Gläubige haben Stärkung unseres Glaubens nötig. Das ist schließlich auch der Sinn unserer gottesdienstlichen Zusammenkünfte. Sonst wären wir heute Morgen nicht da. Dass wir erkennen, dass Israel einen Gott hat. Aber nicht bloß wir, David sagt alle Welt, auch die anderen, dürfen wir nicht vergessen, so oft wir hier zusammenkommen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, haben wir ja eben gesungen. Nimm Schritt und tritt zu Gott, dein Bruder mit, den Sohn, die Tochter daheim, die jetzt ausschlafen, oder den Mann, der über dem Sport tot träumt, oder die Werktätige, die jetzt gerade am Schützstein steht und ihre Wochenwäsche besorgt. Sie alle sind ja inbegriffen und eingeschlossen in unsere Gottesdienste. Aber auch die Sicheren, die Protzen, die Hochmütigen, die verblümt oder offen Gott leugnen und auch die Lästerer und Spötter, die Gott fluchen und höhnen, auch sie dürfen wir nicht ihrem Schicksal überlassen, das eines Tages über sie fällt und ihnen ein Ende mit Schrecken bereitet. Denn auch sie sind ja doch Gottes Geschöpf. Auch für sie ist Christus gestorben. Und auch für alle die lieben Ahnungslosen, die an einem Sonntag nur einen einzigen Gedanken, ein einziges Problem haben, ob irgendwo etwas los sei, damit der Sonntag vergehe und nicht etwa die gähnende Langeweile heraufkomme. Auch sie sind dabei, auch sie sind eingeschlossen und angeredet mit den Worten David, dass alle Welt erkennen soll, dass Israel einen Gott hat. Israel. Um Israel steht es damals, da David dieses große Wort ausspricht, nicht rosig. Es sieht in Israel gar nicht danach aus, als hätte es einen Gott. Vergegenwärtigen wir uns einen Augenblick die Lage. Wir begegnen hier in diesem Kapitel zwei Altbekannten. Dem David, dem Goliath und einem Unbekannten. Zwei Altbekannten, die Geschichte ist uns fast zu bekannt. Israel hat gegen die Philister antreten müssen. Der ganze Feldzug scheint ein Stellungskrieg zu werden, was dem Umstand zuzuschreiben ist, dass die feindlichen Philister eine Superwaffe haben. In Gestalt eines 3 Meter langen Ungeheuers mit Namen Goliath aus Gott. Die Rüstung dieses Mannes wiegt 81 Kilo. Sein Speer sei wie ein Weberbaum, unter dem wir uns kaum etwas vorstellen können, was auch nicht absolut nötig ist. Aber absolut klar ist es, dass nach der Erkenntnis aller Sachverständigen auf dem Gebiet der Wehrtechnik dieser Goliath hoffnungslos überlegen ist, so dass es gar keinen Sinn hat, ihm entgegenzutreten. Die alttestamentliche Wissenschaft macht geltend, es handle sich hier um einen typischen Übergang von einer niedrigeren Kultur zu einer höheren, wobei die Philister davon profitieren, dass sie bereits im Eisenzeitalter sind, während die zurückgebliebenen, die unterentwickelten Hebräer noch im Bronzezeitalter stecken. Und so wird es einfach technisch nicht möglich sein, dass sie in diesem Kampf konkurrieren können. In dieser Not beobachten wir an den Israeliten ganz Merkwürdiges, nämlich als der Mann, 3 Meter lange, der zwar noch nicht eine fliegende, aber doch eine auf 2 Beinen wandelnde Festung ist, als dieser Mann daherkommt, da schrecken sie. Und er kommt jeden Tag 2-mal, am Morgen und am Abend, vollführt er seine Zeremonie des Abschreckens. Und diese Herausforderung und Verhöhnung dauert nun schon bald 6 Wochen lang. Und Israel muss sich das gefallen lassen. Israel hat es denn keine Männer? Saul lebt ja da, der von der Achsel an aufwärts alles Volk überragt. Was ist denn mit Saul los? Er ist noch da, aber er ist verworfen. Und Jonathan ist doch da, der vor einiger Zeit jenen kühnen Handstreich vollführte mit seinem Waffenträger zusammen. Und die Brüder Davids sind doch da. Eliab, der Baumstarke. Es hat doch Männer in Israel, die es schon oft haben donnern hören und nicht so bald erschrocken sind. Aber würdelos und hilflos und glaubenslos ist Israel in jenen Tagen. Das Schlimmste ist, dass ihnen Gott ein Unbekannter zu sein scheint. Jener Dritte, den wir genannt haben, der Unbekannte, ist ihnen tatsächlich unbekannt geworden. David kommt eines Tages ins Heerlager von zu Hause. Der Vater hat ihn gesandt, um sich nach den Brüdern zu erkundigen, die wehrpflichtig mobilisiert sind, um ihnen etwas Proviant zu bringen und ihrem Hauptmann ein Ehrengeschenk von 10 Käslein, damit der Hauptmann ihnen gewogen sei. Man nennt das heute anders. David ist noch nicht wehrpflichtig. Er ist nicht mobilisiert. David ist ein Knabe. Er hat ganz knabenhafte Züge hier. Er interessiert sich zum Beispiel sehr um den Lohn, den der König ausgesetzt hat, für den, der den Philister schlägt. David ist ein Knabe. Ein Hirtenknabe, und jetzt, in Ermangelung einer organisierten Heerespost, ist er ein Kommissionenjunge, ein Bote. Aber David kennt Gott. Ihm ist Gott kein Unbekannter. Gott hat ihn angerührt. Gott hat ihn herausgerufen, herausgeholt, herausgegriffen. Und Gott braucht ihn als Werkzeug, damit alle Welt, auch Davids Brüder, auch Saul, das ganze Heer und auch die Philister erkennen, dass Israel einen Gott hat. Als das Ansinnen Davids, er wolle den Philister schlagen, zu Saul kommt, lässt Saul ihn hervortreten und sagt ihm dezidiert: Das kannst du nicht, Knabe. Und wie David ihm erzählt, wie ihm Gott beigestanden sei im Kampf gegen Löwen und Bären, wird Saul ein wenig unsicher, wird nachgiebig, gläubig allerdings nicht. Denn er drängt dem jungen Mann, dem Jungen, dem Knaben, seine Rüstung auf. Und Saul gehorcht, wie sich das gebührt, wenn der König befiehlt. Aber offenbar in der Erkenntnis, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, zieht er die Rüstung wieder aus und sagt, er vermöge sie nicht zu tragen. Es soll ganz klar werden, wieder alle Zweifel klar, dass Gott einer ist, der nicht mit Schwert und Spieß und Sauls Rüstungen hilft. Und so geht David, Mutterseelen allein, der wandelnden Festung entgegen. David, einzig mit seinem Glauben, besser gesagt der Glaube mit ihm. Er hat nicht einmal eine gläubige Schar hinter sich. Und er geht mit dem, was er als Hirtenknabe und als Kommissionenjunge auf dem Leib hat und in der Hand. Mit einem Stecken, mit einer Tasche, einer Schleuder und liest noch einige Steine auf unterwegs. So geht er dem Unbesiegbaren entgegen, mit dem Stab in der Hand, so wie Moses seinerzeit mit dem Stab in der Hand ins Rote Meer hineinschritt. Er hat nichts als Gott auf seiner Seite. Ist Gott mit mir, wer mag wider mich sein? Gott ist nicht mit den stärkeren Bataillonen. Gott ist mit denen, die an ihn glauben. Und David trifft den Unbesiegbaren. Und die 81 Kilo und die 3 Meter Mensch sinken ins Gras mit dem Gesicht nach unten. Und David kein Schwert in der Hand. Unter seiner Hand schneidet das Schwert den Kopf vom Rumpf. Unter Gottes Hand. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme zu dir im Namen Gottes, des Heeres Israels, das du verhöhnt hast. Gott schlägt den Philister. Nun drängen sich zwei Fragen auf. Die erste Frage: Glauben jetzt nach einem so drastischen Zeichen die Israeliten an diesen Gott? Aus dem Gespräch zu schließen, das Saul unmittelbar nachher mit dem Feldhauptmann Abner führt. Man lese es zu Hause nach, es ist noch im 17. Kapitel. Geht hervor, dass bei Saul eher der Argwohn wächst als der Glaube. Und aus dem Siegesjubel, den die Töchter Israels anstimmen, geht eher eine Neigung zu Heldenverehrung hervor, als eine Neigung zu Gottesverehrung. Aber was suchst du den Splitter in deines Bruders Auge und siehst den Balken nicht in deinem eigenen? Wie ist es denn mit uns, die wir diese Sonntagsschulgeschichte jetzt wieder einmal gehört haben? Glauben wir? Wie steht es denn bei uns mit dem Glauben? Da fängt nun allerdings diese Sonntagsschulgeschichte an, unerbaulich zu werden und unästhetisch. Diese Geschichte trifft uns Schweizer an in einer Zeit, da es nicht nur einen Goliath gibt, sondern gleich deren zwei, einen östlichen und einen westlichen. Glauben wir zwischen diesen zwei Goliathen drin an einen Gott? Ist es nicht klar am Tag, dass unsere Behörden und wir in einer Saulsrüstung Schutz gegen den Goliath im Osten suchen? Nicht mit der Hirtentasche und mit dem Stab, sondern mit der Saulsrüstung einer Atomwaffe wollen wir bestehen. Wie steht es mit dem Glauben in unseren Reihen? Wo ist David heute bei uns? Diese Frage stellt uns dieses Kapitel. Und dann noch eine zweite, die uns noch unausweichlicher im Glauben herausfordert. Ja, und wie, wenn David unterlegen wäre? Wie, wenn die wandelnde Festung über ihn hergefallen wäre und ihn erdrückt hätte wie eine Laus? Wie, wenn es Goliath gelungen wäre, den kindlichen Glauben Davids vor aller Welt und vor aller Nachwelt lächerlich zu machen? Und auch vor uns heute? Sagt einmal, ist es nicht meistens so, im Leben und in der Geschichte. Dass der Glaube als lächerlich, als blöd dasteht. Tausend Jahre später zog einer in Jerusalem ein, der begrüßt wurde mit den Worten: Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, dem König. Und 8 Tage später baumelt der am Kreuz und schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das nicht ein Beweis, ein stichhaltiger Beweis, dass es keinen Gott gibt? Dass immer Goliath siegt und nie David? Wir kennen es anders. Es ist ein großes Geheimnis. Selig, wer sich nicht daran ärgert. Wir wissen, dass in der Niederlage des Kreuzes der Sieg der Ostern schon vorhanden ist. Wenn einmal gesiegt worden ist, dann am Karfreitag, eingehüllt in die Niederlage. Und vom Karfreitag an schreitet Christus durch die Weltgeschichte. Und vom Karfreitag an und von Ostern an verkündigen wir, dass Christus der Sieger ist über jeden Goliath. Denn er ist der Sieger über den Tod und über die Hölle. Es gibt jetzt keinen Goliath mehr. Weder der im Westen, noch der im Osten, noch der daheim zwischen den vier Wänden, noch der in unserer eigenen Brust. Unser eigenes sündhaftes Ich ist ja der größte Goliath. Es gibt keinen Goliath mehr, der nicht besiegt wäre. Das Glauben, das ist Christenglaube. In diesem Glauben dürfen wir heute zum Tisch des Herrn gehen. Gott hat uns einen Tisch gedeckt im Angesicht unserer Feinde, wie es im 23. Psalme heißt. Und dieser Tisch bleibt gedeckt bis zu jenem großen Tag, da alle Welt erkennen wird, dass Israel einen Gott hat. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, der du wahrhaftig auferstanden bist, wir preisen dich als unseren herrlichen Herrn. Du bist der Sieger, der den Versucher bezwungen hat. Der Fürst dieser Welt ist durch dein Kreuz gerichtet und seine Zeit vergeht. Nun erheben wir unsere Häupter aus der Tiefe zu dir, unserem erhöhten Haupt, und warten deines letzten Sieges. Sieh, noch macht uns der Fürst dieser Welt große Not. Er weiß, dass er wenig Zeit hat, und wir wissen, dass unsere Kraft gegen ihn nichts vermag. Aber du richtest den Verkläger, der uns verklagte Tag und Nacht. Du ziehst dem Starken seine Rüstung aus, und hältst über ihn Triumph. Wir danken dir, dass wir schon jetzt im Glauben teilhaben dürfen an deinem Sieg. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg treibt. Wir trauen darauf, dass du, Herr, vor dem alle Knie sich beugen werden, bei uns bist, bis ans Ende der Welt. Wir warten und eilen dir entgegen, der du an deinem Tag kommen wirst, den Satan zu binden und alle Bande zu zerreißen. Dann wirst du unsere Erlösung von dem Bösen in Herrlichkeit vollenden und uns teilnehmen lassen an deinem letzten, an deinem endgültigen Sieg. Unser Vater, der du bist in den Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.